Wir wollen Johannes Kapitel 3 aufschlagen und Vers 18. Johannes 3, Vers 18. Der an ihn glaubt, wird nicht gerichtet, aber der geglaubt hat an den Namen des einzig geborenen Sohnes Gottes. Dieses ist das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen die Finsternis mehr liebten als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Denn jeder, der Schlechtes tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Werke nicht untersucht werden. Aber der die Wahrheit tut, kommt zum Licht, damit seine Werke offenbar werden, dass sie in Gott gewirkt worden sind. Und dann 1. Johannesbrief, Kapitel 1. 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 5. Dort heißt es, und dieses ist die Ankündigung, die wir von ihm gehört haben und euch berichten. Gott ist Licht und in ihm ist gar keine Dunkelheit. Wenn wir sagen, wir haben Gemeinschaft mit ihm und wir wandeln in der Dunkelheit, lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde. Wenn wir sagen, wir haben nicht Sünde, leiten wir uns selbst in die Irre und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, machen wir ihn zu einem Lügner. Und sein Wort ist nicht in uns. Mal soweit. Es soll heute Morgen über das Thema Sünde gehen, der Christ und Gewohnheitssünden. Und wir wollen heute Nachmittag mit dem Thema, das wir die letzten Tage betrachtet haben, im 2. Petrusbrief fortsetzen. Aber heute Morgen ein paar Gedanken zu dem Thema Sünde und der Christ und die Sünde. Ich möchte auch ganz grundsätzliche Dinge sagen. Zuerst einmal, was ist Sünde? Wir haben vorher gelesen in Kapitel 3, im Johannesevangelium, dass das Gericht ist, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen die Finsternis mehr liebten als das Licht. Wer das Schlechte tut, der hasst das Licht und kommt nicht zum Licht. Was ist eigentlich Sünde? Es gibt Werke, die sind in Gott getan und dann gibt es Werke, die sind nicht in Gott getan. In Kapitel 3, Vers 21, was wir vorher gelesen haben, heißt es, wer die Wahrheit tut, kommt zum Licht, damit seine Werke offenbar werden, dass sie in Gott getan sind. Was nicht in Gott getan ist, ist Sünde. Was mit Gott und in Gott getan ist, das ist etwas, was er wirken konnte, was er tun konnte. Was nicht im Herrn getan ist, das ist Sünde. Was nicht im Namen Jesu Christi getan wird, das ist Sünde. Und an Christus können wir uns messen. Ja, wenn wir die Schrift lesen, dann stellen wir fest, Gott möchte, dass wir ans Licht kommen. Gott möchte, dass wir ans Licht kommen mit allem, was ihm nicht gefällt. Und ich möchte heute ein paar Sünden aufzählen, die uns Schwierigkeiten bereiten. Und ich rede ganz allgemein, ja, die jedem Menschen Schwierigkeiten bereiten. Es gibt Menschen, die sind nicht wiedergeboren. Und die haben ein großes Problem, das ist die Sünde. Und dann gibt es auch Christen, auch als Christen haben wir Probleme mit der Sünde. Aber es gibt einen großen Unterschied zwischen Christen und Nichtchristen. Christen haben gleichzeitig auch die Lösung für die Sünde. Der Herr Jesus kam für unsere Sünden. Ich werde jetzt am Anfang ein paar Sünden aufzählen und dann möchte ich ganz allgemein sagen, was soll man tun mit Sünde? Und dann, wenn wir noch Zeit haben, wie kann ich Sieg haben über Sünde? Und falls wir heute nicht, Vormittag nicht fertig werden, können wir am Nachmittag noch ein bisschen, haben wir noch ein bisschen Zeit dazu. Hier einige Beispiele von Gewohnheitssünden. Im 1. Johannesbrief in Kapitel 2, da lesen wir in Vers 15, liebt nicht die Welt, was in der Welt und was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters nicht in ihm, weil alles, was in der Welt ist, die Lust des Fleisches, die Lust der Augen und das Großtun dieses Lebens, nicht aus dem Vater ist, sondern es ist aus der Welt. Und die Welt ist am Vergehen und ihre Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Hier haben wir drei Dinge, die hier aufgeführt werden. Lust des Fleisches, Lust der Augen und das Großtun dieses Lebens. Wir haben ja drei Verlangen in uns. Jeder Mensch hat ein Verlangen in sich. Und das ist das Verlangen, etwas zu genießen, das Verlangen, etwas zu haben und das Verlangen, etwas zu sein. Wobei das Letzte das Wichtigste ist. Jeder von uns möchte gern etwas sein, etwas Besonderes sein. Und weil wir etwas Besonderes sein wollen, wollen wir natürlich auch etwas genießen. Und wir wollen was haben. Denn wenn wir was genießen und was haben, das bestätigt uns darin, dass wir was sind. Ja, und wir wollen sein. Und das ist an und für sich gut. Wir haben ein gutes Verlangen in uns, etwas zu genießen und etwas zu haben und etwas zu sein. Aber durch den Sündenfall bei Adam und Eva wurde unser Verlangen, unser natürliches gutes Verlangen, das wir in uns haben, wurde pervertiert, das heißt umgekehrt, in eine falsche Richtung gelenkt. Und so ist unser Verlangen zu genießen und zu haben und zu sein, das ist jetzt umfunktioniert, dass wir mehr genießen wollen und mehr haben wollen und mehr sein wollen. Und wir kennen keine Grenzen. Hätte Gott nicht irgendwelche Barrieren eingebaut, wir würden immer mehr und mehr und mehr genießen wollen und haben wollen und sein wollen. Also das Ganze ist exzessiv geworden und es ist in die falsche Richtung gelenkt. Johannes spricht von Lust des Fleisches, das ist das Verlangen, etwas zu genießen für das Fleisch, das heißt für unsere Natur, die uns mit diesem Diesseits verbindet. Und wir haben die Lust der Augen. Mit den Augen sieht man etwas und was man sieht, möchte man haben. Und man möchte einfach haben ohne Gott, unabhängig von Gott. Man möchte genießen, unabhängig von Gott. Und man möchte etwas sein, unabhängig von Gott. Und das ist das Wesen von Sünde. Dass man nicht mehr in Abhängigkeit von Gott etwas genießt und hat und isst. Also, Lust der Augen, dazu gehört die Habsucht. Das ist einfach der Wunsch, mehr haben zu wollen. Ja, die Geldliebe oder überhaupt die Liebe zu dem, dass man viel besitzt. Das Hier und das Jetzt ist uns wichtig. So wie Esau. Ja. Esau, der wollte hier Befriedigung haben und das andere, das war nicht wichtig. Ja. Vergnügungen, Leben nach dem Lustprinzip. Das ist eine Lebenseinstellung. Man kann sich daran gewöhnen. Ich lebe nach der Lust der Augen oder Lust des Fleisches. Da gibt es ja verschiedene Punkte in unserem Leben, in unserem Körper, wo wir genießen, zum Beispiel
bei der Zunge oder bei dem Gaumen, ja, da wollen wir genießen. Oder bei den geschlechtlichen Organen, da wollen wir genießen. Und wir wollen in Unabhängigkeit von Gott genießen. Die Bibel spricht von unreinen Gedanken, von Gedankenverschmutzung durch Musik und Bilder und Filme und so weiter. Wir wollen schöne Temperatur haben, angenehme Temperatur haben. Und wenn es uns nicht passt, dann ärgern wir uns oder dann schimpfen wir. Ja, das ist zu kalt oder es ist zu warm oder warum ist es so heiß jetzt? Und wir schimpfen manchmal unbewusst gegen den Schöpfer, der hinter der Natur steckt und hinter dem Wetter steckt letztlich. Der Hochmut des Lebens ist das Dritte, was Johannes hier erwähnt, oder das Großtun dieses Lebens. Suche nach eigener Ehre. Einfach von sich selbst sehr viel halten. Das ist unser größtes Problem überhaupt. Das ist das größte Problem des Menschen und auch von vielen Christen. Wir halten sehr viel von uns selbst. Und Gott möchte uns zeigen, du denkst viel zu groß und zu hoch von dir. Halte dich herunter. Es gibt eine gewisse Sturheit. Einerseits ist eine Festigkeit in dem, was man möchte und was man will, ganz gut. Aber es kann auch eine sündige Sturheit geben. Nein, ich setze mir das in den Kopf und ich lebe so, wie mir das passt. Und ich möchte geehrt werden von den anderen. Und ich habe meine Vorstellungen vom Leben. Und ich möchte so und so leben. Und wenn es dann anders kommt, dann rebellieren wir. Werden wir bitter gegen Gott oder gegen die Welt oder gegen die Menschen rundherum und ärgern uns. Eine gewisse Sturheit im Denken, weil wir so viel von uns selber halten. Das ist das Grundproblem überhaupt. Wir denken sehr hoch von uns. Rechthaberei, kritisieren. Wenn die anderen das falsch machen, kritisieren wir. Und wenn wir selber und an uns selber legen wir den Maßstab nicht an. Machen gerne Vorwürfe. Und wenn uns etwas passiert, dann sind wir beleidigt. Selbstmitleid. Das sind so Dinge, Sünden, die grundsätzlich da sind. Man gewöhnt sich daran. Man gewöhnt sich, etwas vorzuspielen vor dem anderen. Man möchte ja das Gesicht nicht verlieren. Ja, man hat ein gewisses Bild von sich selber, das aber nicht realistisch ist. Und jetzt stellt man sich irgendwie dar, wie man nicht wirklich ist. Und dann kommt man nicht ans Licht. Dann lebt man in Dunkelheit. Johannes sagt, ich möchte es nochmal lesen, Johannes 3, den Vers, den ich vorher gelesen hatte. Wer Schlechtes tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Werke nicht untersucht werden. Das ist unangenehm, das Licht. Gott ist Licht. Und wenn man in die Gegenwart Gottes kommt, dann deckt er auf. Wer Schlechtes tut, kommt nicht zum Licht, damit seine Werke nicht untersucht werden. Aber der die Wahrheit tut, kommt zum Licht, damit seine Werke offenbar werden, dass sie in Gott gewirkt sind. Es gibt in der Natur solche Tiere, die kommen gern ans Licht, und dann gibt es in der Natur Tiere, die kommen nicht gern ans Licht, oder? Die gehen gern in die Finsternis. Die Käfer oder Ohrenschlürfer oder wie sie heißt, man hebt einen Stein auf und plötzlich sind da viele Käfer, aber plötzlich sind sie wieder weg, ja? Die gehen da irgendwo hin, wo es dunkel ist. Und dann gibt es andere Tiere, die fliegen zum Licht hin, ja? Irgendwelche Mücken oder so. Es gibt solche und solche. Und der Herr Jesus sagt, der Mensch muss ins Licht, das Licht ist in diese Welt gekommen und der Mensch soll ins Licht kommen. Beispiele von Sünden. Zungensünden. Ich habe jetzt geredet, Lust der Augen, Lust des Fleisches, Hochmut des Lebens. Zungensünden. Man kann sich gewöhnen, mit der Zunge Dinge zu sagen, die Finsternis sind. Üble Nachrede. Man flüstert, man redet hinter den Rücken der anderen Oder man redet, wenn man was erzählt, stellt man die Sache ein bisschen schöner dar, als sie ist, wenn man von sich selber redet. Ja? Ein bisschen übertreiben, ein bisschen prahlen, aber nur ein bisschen, dass sie die anderen es nicht merken. Den anderen ins Wort fallen. Ja? Man ist in einer schwierigen Diskussion und man lässt den anderen nicht ausreden. Man ist ungeduldig. Und man ist ungenau mit der Wahrheit. Man nimmt es nicht ganz so genau. Dann gibt es Gedankensünden, unreine Vorstellungen, Bilder, die man gerne ansieht in den Gedanken, dann hegt und pflegt unreine Dinge, Gedankenverschmutzung. Es sieht ja niemand. Auf der anderen Seite gibt es Gedankensünden, die auch nicht gut sind, wenn wir uns Sorgen machen, ungebührliche Sorgen machen. Gibt es Menschen, die machen sich überall für alles Sorgen. Und dann kommen die Gedanken und man malt sich alles aus, was sein könnte. Und der Herr Jesus sagt, das ist nicht richtig. Vertraue auf Jesus Christus. Charaktersünden, dazu gehören Zorn und Ärger, aufbrausendes Wesen, Ungeduld, Unfreundlichkeit, Undankbarkeit, Bitterkeit, nicht vergeben wollen, unversöhnlich sein. Die Bibel gibt eine ganze Liste von Charaktersünden. Sünden, die man einfach, es gibt unfreundliche Menschen. Einfach unfreundlich. Und dann gibt es andere, die sind freundlich. Und der Herr möchte den Charakter ans Licht bringen. Und der Herr möchte den Charakter verändern. Es gibt solche, die haben mehr Schwierigkeiten da mit dem Zorn. Und andere haben vielleicht mehr Schwierigkeiten mit der Bitterkeit und mit dem Vergeben können. Oder mit dem Herumkritisieren. Dann gibt es Unterlassungssünden, Vernachlässigung des Gebetes und der stillen Zeit, Vernachlässigung der Gemeinschaft mit den Gläubigen oder einfach leichtfertiges Hinweggehen über Sünde. Das ist wohl sehr, sehr Gefährliches. Wer leichtfertig über Sünde hinweggeht, der wird mit der Zeit seine Meinung ändern über Sünde. Zuerst dachte er noch, es ist Sünde, aber es ist ja doch nicht so schlimm. Und dann geht es weiter. Und man deckt es immer wieder zu, das mahnende Gewissen. Und dann ändert man seine Meinung. Ah, es ist nicht so schlimm. Gott stört das nicht. Es gibt Süchte. Das sind andere Sünden, Süchte, ja, Habsucht, Vergnügungssucht, Genusssucht, Eifersucht, Ichsucht, Internetsucht, Computersucht, Rauchsucht, Trunksucht, Esssucht. Es gibt andere Dinge, Respektlosigkeit, haben wir gestern, wer mit uns die Bibel studiert hat gestern, Respektlosigkeit, Geringschätzen von Autoritäten, von Eltern und Lehrern und Vorgesetzten. Mangelnde Ehrfurcht vor Gott und so weiter. Sünde ist sehr ernst in der Bibel. Und es ist gut, mal sich Gedanken zu machen über Sünde. Ein großes Hindernis für das Wachstum von Christen ist ein gewisses Sich-nicht-sagen-lassen. Es gibt Menschen, die lassen sich sehr schwer etwas sagen. Davon habe ich schon gesprochen, eine gewisse Sturheit. Das klingt negativ, Sturheit, aber es ist tatsächlich so. Man lässt sich sehr, sehr schwer überführen. Der Stolz hindert uns daran, dass wir andere in unser Leben hineinblicken lassen. Aber als Christ brauche ich nicht Angst zu haben, mein Gesicht zu verlieren. Als Christ darf ich ins Licht Gottes kommen. Gott ist Licht, haben wir gelesen. Und wer im Gott ist Licht, Johannes 1, Vers 5, und in ihm ist gar keine Dunkelheit, wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wir wandeln in der Dunkelheit, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Also wir müssen diesen Ernst der Lage erkennen, das ist das Erste. Es steht wirklich viel auf dem Spiel und wer sich mit Sünde, wer leichtfertig über Sünde hinweggeht, der spielt mit dem Feuer. Johannes, 1. Korinther 10 heißt es mal, wer zu stehen glaubt, der sehe zu, dass er nicht falle. Wir müssen wirklich erkennen, es ist eine ernste Sache mit der Sünde. Und Sünde kann einem zu einer Falle werden. Die Sünde ist der Leute Verderben, heißt es mal. Sünde, mit Sünde nicht ernst umzugehen, bringt dich in eine Verstrickung hinein. Und dann kann es so weit kommen, dass man von Sünde überwältigt wird, von dieser Verstrickung überwältigt wird und dass man sich nicht mehr interessiert für das Göttliche. Das haben viele leider erlebt. Letztlich ist es eine Frage der Liebe, oder? Was liebe ich mehr, Gott oder mich selbst? Ja, jetzt kommen wir zum Zweiten. Was soll ich dann tun, wenn ich Sünde erkannt habe? Was soll ich tun? Da muss ich eine Geschichte erzählen. Vielleicht kennt ihr die. Patricia St. John hat sie geschrieben in ihrem Buch, in einem der, ich weiß nicht mehr welches Buch, aber das ist eine Kindergeschichte, aber es ist eine wahre Geschichte. Die Kinder dürfen alle zuhören. Da war ein Prediger in Kanada. Der kam in ein Hotel, das war ein christliches Hotel, und er war so auf Reisen, auf der Durchreise, und er sieht dort die Angestellten und er sieht, dass einige von diesen Angestellten so traurig dreinsehen. Und dann hat er gefragt den Chef vom Hotel, ob er eine Andacht halten darf für die ganze Belegschaft. Und dann hat er gesagt, ja klar. Dann hat er eine Andacht gehalten, hat gesprochen zu den Menschen und auch alle Angestellten mussten dabei sein. Und dann war da eine Indianerin, und mit der hat er dann gesprochen nach der Andacht. Und die hat zu ihm gesagt, oh bitte, könnten Sie mich nicht das Beten lehren? Dann sagt er, ja, natürlich, aber bitte nur ganz kurzes Gebet. Irgendein Gebet, was ich mir merken kann. Dann sagt er, gut, 5 Wörter, für jeden Finger ein Wort. Können Sie sich das merken? Ja, das kann ich mir merken. Gut. Zeig mir, wer ich bin. Zeig mir, wer ich bin. Merken Sie sich das? Ja, das merke ich mir. Gut, wie oft soll ich das beten? Beten Sie es mehrmals am Tage. Ja, und wie lange? Ja, bis ich wiederkomme. In 2 Wochen bin ich wieder da. Gut, 2 Wochen später kam der Prediger wieder zurück auf seiner Rückreise und kam wieder in das Hotel und da sagt ihm der Chef von dem Hotel, was haben Sie mit unserer Indianerin gemacht? Die ist so zerstreut und sie weint so viel und ich glaube, ich muss sie kündigen. Dann sagt er, bringen Sie mal, was ist los mit ihr? Und dann hat er mit ihr gesprochen. Dann sagt die Indianerin, also das mit dem Gebet, das funktioniert nicht. Seitdem ich dieses Gebet bete, da geht es ganz schlecht. Ich sehe nur noch meine Sünden. Was soll ich jetzt tun? Dann sagt er, ja, Sie müssen ein anderes Gebet beten. Ja, was soll ich beten? Ja, aber bitte kurz, ich kann mir die Wörter nicht merken. Aber da sagt er, 5 Wörter, können Sie sich bemerken? Doch. Also dann beten Sie jetzt, zeig mir, wer du bist. Und das hat sie dann gebetet. Hat sie gefragt, wie lange soll ich das beten? Sagt er, ja, das können Sie eigentlich Ihr ganzes Leben lang beten. Gut, das hat sie gemacht. Und nach vielen Jahren kam der Prediger wieder mal vorbei und dort war inzwischen eine blühende Gemeindearbeit entstanden und er hatte den Pastor dort gefragt, ja wie kommt es, dass so eine gute Arbeit hier ist und eine gute Jugendarbeit, und dann hat der Pastor erzählt, ja ich weiß es auch nicht, der Herr hat einfach gesegnet und vor allem seit wir die Indianerin haben und ihren Ehemann, die die Jugendarbeit leiten, da geht es so gut voran. Und dann hat er mit der Indianerin gesprochen, die sich inzwischen bekehrt hatte. Und die hat erzählt, können Sie sich noch an das Gebet erinnern? Ich bete es immer noch. Zeig mir, wer du bist. Der Herr hat mir gezeigt, wer er ist, nachdem er mir vorher gezeigt hatte, wer ich bin. Das ist die Lösung. Die Lösung für unsere Sünden ist Buße tun und sehen, was der Herr Jesus ist und wer der Herr Jesus ist. Jetzt möchte ich ein paar Dinge zeigen. Das sind einfache Dinge, die kennen wir, aber es ist gut, wenn wir uns das in Erinnerung rufen. 2 Dinge muss der Mensch tun, glauben und Buße tun. Eigentlich umgekehrt, Buße tun und glauben. Ja? Das sind die zwei Dinge, die der Herr Jesus sagt in Markus 1, Vers 15, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Markus 1, Vers 15. Oder auch in Apostelgeschichte 20, da können wir lesen, dass Paulus, als er unterwegs war, kam dann zu diesen Ältesten in Milet und er hat ihnen erzählt, was seine Arbeit ist, ja, was er die ganze Zeit getan hatte. Und da steht in Apostelgeschichte 20, Vers 21, ich habe sowohl Juden als auch Griechen mit Ernst bezeugt, die Buße zu Gott und den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus. Das, was der Mensch tun muss, um gerettet zu werden, ist Buße tun und glauben. Buße ist Abkehr und Glaube ist Hinkehr zu Christus. Abkehr von der Sünde und Hinkehr zu Christus. Das sind diese beiden Dinge. Buße, das Wort Buße heißt ja eigentlich im Griechischen ein Wort, das man übersetzen könnte mit Umdenken, eine andere Gesinnung einnehmen, Buße tun. Sinnesänderung. Das heißt, man muss zuerst einmal seine Meinung ändern über Sünde und man muss dann Konsequenzen ziehen. Und das Nächste, was zur Buße gehört, ist, dass man bekennt. Das haben wir auch gelesen in 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Bekennen heißt im Griechischen ein Wort, das man wörtlich übersetzen könnte mit das Gleiche sagen. Wenn man Sünde bekennt, dann sagt man das Gleiche zur Sünde, was Gott sagt zur Sünde. Was sagt Gott zur Sünde? Gott sagt, das ist gerichtsreif, das ist böse, das ist Dunkelheit. Komm ans Licht damit. Dann decke ich das auf. Es hat ohnehin keinen Sinn, Sünde zu verstecken. Irgendwann kommt es ohnehin ans Licht, entweder jetzt oder an jenem Tage. Also ans Licht müssen wir sowieso mit Sünde. Auch als Christ, wenn jemand Christ ist, schon bereits Christ ist, dann kann das auch passieren, dass wir als Christen gewisse Dinge verstecken. Aber es kommt ohnehin ans Tageslicht. Entweder bringe ich es heute ans Tageslicht oder der Herr bringt es an jenem Tag ans Tageslicht. Und das wird auch öffentlich sein. Es gibt Sünden, die muss man nicht heute an die Öffentlichkeit bringen. Wenn ich gegen die Öffentlichkeit verstoßen habe, dann muss ich es an die Öffentlichkeit bringen. Wenn ich gegen die Gemeinde, gegen eine Gruppe von Menschen mich versündigt habe, wenn ich ihnen Schaden zugefügt habe, dann muss ich das vor dieser Gruppe von Menschen bekennen. Wenn ich gegenüber Gott alleine gesündigt habe oder in meinen Gedanken, dann habe ich niemandem noch damit wehgetan, dann bringe ich es vor Gott ans Licht, dann bekenne ich es Gott. Und wenn ich meiner Frau gegenüber gesündigt habe, dann bekenne ich es vor Gott und vor meiner Frau. Und meiner Frau sage ich auch dazu, dass es mir leid tut. Und hoffentlich tut es mir leid. Ja? Und bekennen heißt also, dass ich mich dazu stelle, Herr, ich habe das getan und das war Sünde. Die Sünde ganz konkret beim Namen nennen. Nicht einfach, Herr, vergib mir bitte alle Sünden heute. Amen. So kurz vor dem Einschlafen. Nicht das. Ganz konkret, Herr, jetzt habe ich frech gesprochen zu meinen Eltern. Das war Sünde. Und ich bekenne es dir. Und wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht und vergibt uns und reinigt uns von jeder Ungerechtigkeit. Herr, dazu gehört auch, dass uns klar ist, dass wir das nicht mehr wieder tun werden oder dass wir es nicht mehr wieder tun wollen. Ich kann nicht sagen, ja Herr, ich habe gesündigt und das war Sünde, was ich jetzt getan habe und morgen werde ich es wahrscheinlich wieder tun. Das ist nicht Bekennen von Sünde, das ist nicht Buße, dann habe ich ja nicht umgedacht. Das heißt, dann habe ich nicht eine neue Gesinnung, eine neue Meinung über Sünde eingenommen, wenn ich mir schon vorsetze, dass morgen mache ich das wieder. Ja? Das ist nicht echt, dann bin ich nicht aufrichtig gegenüber mir selbst, dann komme ich nicht ans Licht. Ich muss ans Licht kommen. Und wie kann ich Sieg haben über Gewohnheitssünden? Nun, das Erste ist, ich muss ans Licht kommen. Es darf nicht im Verborgenen bleiben und versteckt bleiben. Es muss ans Licht, sagt Gott.
im Wort. Wem soll ich bekennen? Dem Herrn? Denn jede Sünde, die ich tue, tue ich dem Herrn gegenüber. Jede Sünde. Und wenn es eine ganz verborgene Sünde ist, die niemandem wehtut, habe ich es auch dem Herrn gegenüber getan. Alles, was wir Übles tun, tun wir dem Herrn Übles. Denn er ist nämlich der Besitzer. Er hat uns geschaffen und er bestimmt, was seine Geschöpfe tun sollen. Und wenn ich jetzt meinen Besitzer nicht anerkenne, dann ist das Sünde. Wenn ich sage, nein, ich mache selber, was mir passt, dann ist das Sünde. Ganz am Anfang im Johannesevangelium lesen wir, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort ist Jesus Christus. Das steht dann in Vers 14 und in Vers 3 heißt es dann, alles ist durch das Wort geworden. Alles, was geworden ist, ist durch das Wort geworden. Das Wort Jesus Christus hat alles geschaffen. Und das Wort wurde Fleisch. Er kam in sein Eigentum. Wer ist denn sein Eigentum? Ja, wenn er alles geschaffen hat, wer ist sein Eigentum? Oder was ist sein Eigentum? Jeder Mensch, ich und du, wir sind sein Eigentum. Und wenn wir sündigen, wenn wir eigene Wege gehen, dann sagen wir damit Gott, du bist nicht mein Herr, ich bin mein Herr. Verstehen wir das? Deshalb ist Sünde so ernst. Manchmal definieren wir Sünde an dem, ob es vielen Menschen Schaden gebracht hat. Und wir denken, das war eine große Sünde, weil das sind viele Menschen zu Schaden gekommen. Nun, das gibt es schon, große Sünden, wo Menschen zu Schaden kommen. Aber was hat denn der Herr Jesus für einen Schaden? Der hat einen sehr großen Schaden. Und wenn wir wissen wollen, wie schwer und wie schlimm Sünde ist, dann sollen wir mal uns vorstellen, was der Herr Jesus bezahlt hat für eine Sünde. Um eine Sünde zu sühnen, ist der Herr Jesus ans Kreuz gegangen und hat die Hölle durchlitten. Der Herr Jesus hat am Kreuz die Hölle durchlitten, und zwar in komprimierter Form. Dass er gegeißelt worden ist und dass man ihm Schmerzen zugefügt hat, das ist eine Sache. Aber dass er am Kreuz vom Vater verlassen wurde, von Gott verlassen, das ist die andere Sache. Das zeigt, wie ernst Sünde ist. Also, bekennen. Umdenken war das eine, bekennen war das andere und lassen ist das dritte. Sünde lassen. In Sprüche Kapitel 28, Vers 13 lesen wir, wer seine Vergehungen zudeckt, wird kein Gelingen haben, wer sie aber bekennt und lässt, wird Erbarmung finden. Also die Sünde lassen und jede Gelegenheit zur Wiederholung der Sünde meiden. Wenn ich mit den Gedanken Schwierigkeiten habe, Gedankensünden sind auch Sünden. Sie haben zwar nicht die gleiche Auswirkung wie die Tatsünden, aber sie sind Sünden. Ja? Der Herr Jesus sagt, der bezieht sich auf Männer und sagt, wer eine Frau ansieht, ihre zu begehren, der hat in seinem Herzen Ehebruch begangen. Nun, die Auswirkung ist noch nicht so schlimm, wie wenn er jetzt in der Tat die Ehebruch begangen hätte. Aber die Sünde ist dennoch gleich. Die Sünde ist vor Gott genauso eine Sünde und muss bekannt werden, muss sie dem Herrn bekennen. Und da muss ich konkrete Schritte unternehmen, von Herzen und nicht halb, sondern ganz konkrete Schritte unternehmen, dass sich das nicht wiederholt. Wisst ihr, mir ist eine Geschichte im ersten Buch Mose, die ist mir sehr, sehr zu Herzen gegangen. Das ist die Geschichte von Judah. Judah, der war gut in Geldsachen. Und Judah hat sich gedacht, warum sollen wir den Josef töten? Wir verkaufen ihn einfach. Und das war den Judah seine Idee. Wir verkaufen den einfach in die ägyptische Sklaverei. Ja, wunderbar. Dann haben wir wie jeder von uns noch 2 Silberlinge. 20 insgesamt. Und dann musste Judah durch eine Schule Gottes gehen. Da musste Judah erleben, was es heißt, seine Söhne zu verlieren. Er hat dem Vater diese Schmerz zugefügt, einen Sohn zu verlieren, den er liebt. Und dann hat Judah Kinder bekommen und dann hat er seine Kinder verloren. Zuerst den einen und dann den zweiten. Und dann hat er seine Frau auch noch verloren.
Und dann musste er seine, und dann hat er, ist er in eine Sünde hineingefallen und die musste aufgedeckt werden. Ich möchte jetzt nicht die ganze Geschichte erzählen, denn sie ist bekannt. Aber dann war die Geschichte mit Josef in Ägypten und die Hungersnot. Und der Juda kommt wieder zu seinem Vater zurück und zur Familie. Und dann sagt der Vater, sie sollen hinuntergehen nach Ägypten und Getreide kaufen. Und dann kommen sie zurück. Und der Simeon muss als Geisel bleiben. Und dann sagt der Vater, aber jetzt darf niemand mehr zurück nach Ägypten ziehen. Denn wenn ich jedes Mal einen Sohn verliere, wenn ihr nach Ägypten zieht, das kostet mich zu viel. Der Vater war ein gebrochener Mann. Der Vater hatte einen Sohn zu Hause, den Benjamin. Das war sein geliebter Sohn. Und jetzt hat dieser Mann, dieser Großvezier in Ägypten gesagt, wenn der Benjamin, also wenn der jüngste Sohn nicht mitkommt, dann könnt ihr nicht nach Ägypten kommen, könnt ihr kein Getreide mehr kaufen. Und dann war die Hungersnot so groß und es war so schwer. Und Gott hat das bewusst zugelassen, dass der Hunger ganz schwer wird, damit der Jakob bereit wird, seinen Sohn Benjamin ziehen zu lassen. Und was sagt Juda dann zu ihm? Vater, lass ihn mitziehen, wenn ich ihn dir nicht zurückbringe, dann will ich für meinen Lebtag lang die Schuld tragen. Und schlussendlich gibt Jakob nach und lässt seinen geliebten Benjamin mitziehen. Und dann kommen sie nach Ägypten und dann ist die Sache mit dem Kelch, der gefunden wird, in dem Sack Benjamins. Und was sagen dann die Brüder? Die fallen nicht über den Benjamin her, sondern sie sind innerlich zerrissen. Und sie sagen, das ist wegen unserer Sünde, weil wir Sünde zugedeckt haben, 22 Jahre lang. Deshalb hat Gott unsere Sünde gefunden. Gott hat unsere Schuld aufgedeckt. Und dann kommen sie zurück zum Josef und Josef stellt sie zur Rede. Und dann macht Juda seinen Mund auf. Und es ist ergreifend, Kapitel 44, dort, wenn wir lesen, wie Juda hier spricht. Und da sagt er zu diesem Josef, den er nicht kennt, oder? Sagt er, denk an meinen Vater. Der hat einen Sohn verloren. Und ein zweites Mal darf das nicht mehr passieren. Nie mehr soll sowas passieren. Juda hat erlebt, was sein Vater für Gram und Kummer und Schmerz hatte, weil er den Sohn verloren hat. Und dann hat er diesen zweiten Sohn, den geliebten Sohn Benjamin, und jetzt sollte er den auch noch verlieren. Der sollte in ägyptische Sklaverei geschickt werden. Und dann sagt der Juda, sowas darf nie mehr passieren. Der Vater würde das nicht überleben. Nie mehr darf so etwas geschehen, dass einer seiner Söhne verloren geht und noch dazu einer seiner geliebten Söhne von seiner geliebten Frau Rahel. Nie mehr soll so etwas passieren. Und er wirft sich hin und er sagt, nimm mich an der Stelle von Benjamin in die ägyptische Sklaverei. Und jetzt sieht der Josef, das ist Buße. Das ist jetzt richtige Buße. Und da konnte sich Josef nicht mehr bezwingen und gibt sich zu erkennen. Jetzt kann Gemeinschaft hergestellt werden. Eine echte Buße ist also wirklich mit diesem, man kommt zu Gott, man ist geknickt, man ist zerbrochen und man sagt, sowas darf nie mehr geschehen. Dann kann Gott vergeben. Und dann kann Gemeinschaft hergestellt werden. Und wenn Schaden entstanden ist, muss man den Schaden erstatten. Ja, aber wie kann ich jetzt Sieg haben? Also das war jetzt, ich habe gesagt, wir haben gesprochen, was Sünde ist. Ich habe ein paar Sünden aufgezählt, Gewohnheitssünden, die einen beschäftigen. Da haben wir gesprochen, was muss ich tun? Ich muss Buße tun, ich muss umdenken, bekennen und die Sünde lassen und den Schaden erstatten. Und übrigens, man muss einen Unterschied machen zwischen einem Christen, der sündigt, und einem Nichtchristen, der sündigt. Wir müssen uns klar sein, es gibt Menschen, die sind noch nicht Christen. Und Nichtchristen, die gesündigt haben, die müssen eine grundsätzliche Umkehr vollziehen zu Gott. Das heißt, sie müssen glauben, sie müssen Buße tun und glauben an den Herrn Jesus Christus. Sie müssen grundsätzlich radikal ihr Leben dem Herrn Jesus Christus geben, umkehren in Bezug auf Sünde und jetzt dem Herrn Jesus Christus vertrauen, der für sie gestorben ist. Man muss den Namen des Herrn anrufen. Und wer den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet werden. Aber es ist der Name des Herrn. Man muss rufen, Herr, rette mich. Und Herr bedeutet, dass Jesus jetzt Herr wird im Leben. Dass man sagt, Herr Jesus, jetzt sollst du der Regent meines Lebens werden. Komm in mein Leben als König. Und der Herr wird kommen. Der Herr wird seine Wohnung nehmen in uns. Und dann sind wir gläubig. Und dann dürfen wir uns freuen über Vergebung der Sünden. Und dann gehören wir, dann wird Gott antworten, er wird vergeben und er wird uns den Heiligen Geist geben. Das heißt, er wird selber kommen in unser Leben hinein. Das ist eine echte Umkehr. Wie man das machen soll, auf jeden Fall muss man es vor dem Herrn machen. Es geht nicht darum, eine gewisse Form zu vollziehen. Es geht um die Herzenssache, dass man im Herzen die Sache ernst meint und man bringt alles ans Licht vor dem Herrn. Dann ist man wiedergeboren. Dann wird Gott antworten mit Vergebung und mit dem Heiligen Geist. Und der Heilige Geist bringt das neue Leben mit sich. Wenn der Herr Jesus Christus in unser Leben kommt, durch den Heiligen Geist, dann kommt das neue Leben in unser Herz hinein. Dann haben wir den Herrn Jesus Christus bei uns die ganze Zeit. Und wenn wir jetzt Christen sind, dann kann es immer noch passieren, dass wir sündigen. Jetzt ist aber was anders geworden. Wenn wir Christen geworden sind und sündigen, dann werden wir nicht bei der ersten Sünde wieder aus der Familie Gottes hinausgestoßen. So ist es nicht. Ich habe Kinder adoptiert und ich habe zu meiner Tochter gesagt, du bist jetzt mein Kind, ich habe mich für dich entschieden. Und egal was du machst, du bist mein Kind. Egal wie du handelst, du bleibst mein Kind. Ich liebe dich bedingungslos. Das war ein großes Staunen für meine Tochter. Aber es war wichtig. Und wenn sie mal zornig wurde und im Zorn irgendwelche böse Dinge getan hat, habe ich zu ihr gesagt, so, jetzt bist du nicht mehr mein Kind, geh zurück, wo du herkommst. Nein, sie ist mein Kind. Aber was habe ich gemacht? Ich habe mit ihr geredet, nachdem sie sich wieder beruhigt hatte. Und habe mir gesagt, so, was müssen wir jetzt tun? Jetzt müssen wir die Sachen in Ordnung bringen, oder? Jetzt haben wir einen Mist gebaut und ich helfe dir. Ich habe gesagt, ich bin da, ich helfe dir. Ich helfe dir zurechtzukommen, du musst mit Gott zurechtkommen, du musst mit den Menschen zurechtkommen. Und ich bin das, deshalb bin ich da. Das hat ihr geholfen und mehrmals hat sie mir gesagt, gell, Papa, du hast gesagt, du hilfst mir. Sag ich, ja, und ich werde dir immer helfen. Das war für sie eine große Hilfe und bei Gott ist es aber in viel vollkommenerer Weise so. Wir sind Menschen und wir fehlen oft, aber bei Gott, der ist unvollkommen. Entschuldigung, der ist ganz vollkommen und ohne irgendwelchen Hintergedanken oder ohne irgendwelche Nebengedanken. Gott ist vollkommen in jeder Hinsicht und liebt uns bedingungslos. Und wenn wir jetzt sündigen als Kinder Gottes, irgendeine Sünde, von dem, was ich jetzt aufgezählt habe vorher, dürfen wir sofort umkehren und unsere Sünde bekennen, ans Licht bringen. Wenn wir es nicht ans Licht bringen und warten, dann ist Gemeinschaft gestört. Dann ist die Gemeinschaft mit dem Vater gestört. Wenn wir nicht im Licht wandeln, dann können wir nicht gleichzeitig Gemeinschaft mit Gott haben und dann können wir auch nicht echte Gemeinschaft mit Christen haben. Dann ist etwas dazwischen. Das merkt man vielleicht nicht gleich, sofort, aber irgendwann merkt man es. Das heißt, als Christ muss ich genauso sauber machen mit der Sünde, in Ordnung kommen in Bezug auf Sünde. Der Herr wird mich nicht gleich rauswerfen, nein, das tut er nicht. Er wirft mich nie hinaus. Aber eine Gefahr ist, wenn ein Christ an einer Sünde festhält und nicht ans Licht bringt, dann sammelt sich was an und dann verstrickt man sich und mehr und mehr und mehr und dann entsteht ein Prozess, wo man sich dann mehr und mehr dann abwenden könnte. Das darf niemals passieren. Also, aber wie kann ich jetzt Sieg haben? Ich habe gesündigt und ich komme zum Herrn sofort, bekenne sofort meine Sünde und es passiert mir wieder und ich bekenne sofort wieder die Sünde und eine gewisse Zeit später passiert es mir wieder und ich bekenne wieder sofort die Sünde. Und dann denke ich mir, ist der Herr damit zufrieden, dass ich einfach nur ständig, ist mein Leben ständig ein Kampf, wo ich immer wieder in der Niederlage bin und wieder Sünde bekenne, Niederlage, wieder Sünde bekenne, Niederlage. Nein. Es gibt Sieg. Aber wie kann ich Sieg haben über Sünde? Da muss ich einige Dinge beachten. Und ich versuche das in ein bisschen gedrängt zu sagen, vielleicht können wir am Nachmittag da noch ein bisschen darüber sprechen. Also ich muss mir einiges klar werden. Das erste steht in Kolosser 2, Vers 18. Kolosser 2, Vers 18. Lasst euch von niemandem den Sieg aberkennen. Lasst euch von niemandem den Siegespreis aberkennen. Lasst nicht zu, dass irgendjemand euch um den Kampfpreis bringt. Gott will nicht, dass wir als Verlierer dastehen und wir sollen das nicht zulassen. Sieg ist also möglich. Warum ist Sieg möglich? Ein paar Verse weiter zurück in Kolosser 2, Vers 15. Er hat den Erstrangigen und Autoritäten alles abgenommen und hat sie ausgezogen und hat sie in Freimut öffentlich zur Schau gestellt. Am Kreuz, an ihm, hatte er über sie, über diese dämonischen Mächte, triumphiert. Jesus Christus hat am Kreuz über alle Mächte triumphiert. Jesus Christus hat am Kreuz einen Sieg errungen. Wenn Christus einen Sieg errungen hat am Kreuz, dann gibt es für mich einen Sieg über Gewohnheitssünden. Das ist ganz wichtig, dass ich mir dessen bewusst bin. Was soll ich also tun? Jetzt gehen wir noch ein paar Verse zurück, Kolosser 2, Vers 6. Wie ihr also Jesus Christus, den Herrn, angenommen habt, so wandelt in ihm, als solche, die gewurzelt sind und aufgebaut werden in ihm und gestärkt und gefestigt werden im Glauben, so wie ihr gelehrt wurdet, überfließend in demselben von Dank. Seht zu, dass niemand sein wird, der euch als Beute einfängt und wegführt und so weiter. So wie ihr Jesus angenommen habt, so wandelt in ihm. Wie haben wir Jesus angenommen? Im Glauben, im Vertrauen. So soll ich jetzt mit ihm und in ihm leben. Das heißt, ich muss die Verbindung mit Jesus Christus, eine Glaubensverbindung mit Jesus Christus halten. Jetzt gehen wir noch weiter zurück. Kapitel 1, Vers 19. Jesus Christus ist die Fülle. Und in ihm ist die Fülle der Gottheit leibhaftig. Jesus Christus ist Gott. Und Jesus Christus, dieser Jesus Christus kam in mein Leben. In dem Augenblick, als ich den Herrn Jesus angenommen habe, als meinen Erlöser und Retter und Herrn. Vers 19, Kapitel 1, Vers 19. Die ganze Fülle, es gefiel der ganzen Fülle, in ihm zu wohnen. Kapitel 2, Vers 10. Und ihr seid gefüllt in ihm. Ihr seid voll in ihm. Voll von was sind wir denn? Voll von ihm selber. Als er in unser Leben kam, hat er uns gefüllt mit sich selber. Das heißt, es ist eine Kraft vorhanden, die in uns wirkt. Und mit dieser Kraft können wir kämpfen. Und mit dieser Kraft können wir einen Sieg erleben über Sünde. Kapitel 2, Vers 13. Auch euch, die ihr tot wart in den Übertretungen und in der Unbeschnittenheit eures Fleisches, brachte er zum Leben, zusammen mit ihm. Gott hat uns lebendig gemacht, zusammen mit Christus. Wir haben, als wir den Herrn Jesus als unseren Retter und Herrn angenommen haben, hat Gott Leben in uns hineingegeben, das Leben seines Sohnes. Und das ist jetzt hier. Wer den Sohn hat, der hat das Leben und wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat nicht das Leben. Gut, also, Kapitel 2, Vers 20. Wenn ihr also zusammen mit Christus den elementaren Dingen der Welt gestorben seid, was sollt ihr dann tun? wenn ihr den Regeln und Dingen, den Gesetzen des Alten Testaments, den Riten und allen diesen elementaren Dingen des Alten Testaments gestorben seid, was sollt ihr jetzt tun? Wir lesen weiter in Kapitel 3, Vers 1. Wenn ihr also zusammen mit Christus auferweckt wurdet, suchet das, was droben ist. Vers 2. Sinnet auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Also wenn der Herr Jesus Christus in den Himmel gefahren ist und dort zur Rechten Gottes sitzt, dann soll ich jetzt daran denken, was droben ist. Und hier ist der Schlüssel. Warum haben wir manchmal Schwierigkeiten mit Sünde? Warum falle ich immer wieder auf die Nase in Bezug auf gewisse Gewohnheitssünden? Weil ich nicht meine Gedanken bei Jesus Christus habe. Weil ich nicht das sinne, was droben ist, wo der Christus ist. 5 Minuten Bibel lesen pro Tag, das wird nicht ausreichen, um Sieg zu haben über Sünde. Fünf Minuten beten am Morgen und 5 Minuten am Mittag und 5 Minuten am Abend, das wird nicht ausreichen, um Sieg zu haben über Sünde, wenn die restliche Zeit meines Lebens angefüllt ist von den Dingen dieser Welt. Das geht nicht. Meine Gedanken müssen, ich muss lernen und ich darf lernen, meine Gedanken bei diesem Herrn zu haben, der jetzt in mir wohnt und der die ganze Zeit da ist, während ich arbeite, während ich in der Schule bin, während ich meinen täglichen Verpflichtungen nachkomme, darf ich ständig meine Gedanken bei Christus haben, wie der kanadische blinde Mann, der einmal gefragt wurde, liebst du Jesus? Dann sagt er, ja. Dann haben sie ihn gefragt, warum weißt du das, dass du Jesus liebst? Wisst ihr, was er gesagt hat? Ich denke immer an ihn. Das ist es. Ich denke immer an ihn. Wenn man jemanden liebt, denkt man immer an ihn. Stimmt's? Wo sind die Verliebten unter uns? Wenn man jemanden wirklich liebt, dann denkt man, dann sind die Gedanken bei dem Geliebten. Und der Herr Jesus sagt, und der Paulus sagt, der Herr Jesus ist in den Himmel aufgefahren und er ist zu Rechten Gottes. So sollen jetzt eure Gedanken dort sein, wo er ist, zu Rechten Gottes. Sinnet auf die Dinge, die droben sind. Hier ist das Geheimnis. Kolosser 3, Vers 2. Sinnet auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Ja, natürlich muss ich auch meine Arbeit tun und in der Küche und ich muss die Autos reparieren oder herstellen oder was auch immer. Ja? Und die Büroarbeit betreiben, die Schularbeiten machen. Natürlich. Aber was beseelt meine Gedanken? Wovon bin ich wirklich erfüllt? Sinnet nicht auf das, was auf der Erde ist, sondern das, was droben ist. Was ist droben? Das ewige Leben, die Herrlichkeit Gottes, das Reich Gottes in der unsichtbaren Welt, oder? Das Wort Gottes, die Tugenden Jesu Christi. Sucht das, was droben ist. Sinnet, also denkt auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Und dann heißt es weiter, Vers 3, denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen worden zusammen mit Christus in Gott. Wieso bin ich gestorben? Ich dachte, ich lebe. Nein, sagt der Paulus. Nein, ihr seid gestorben. Warum? Vor Gott geltet ihr als gestorben. Wieso? Weil Christus gestorben ist an unserer Stelle. Und wenn Christus an meiner Stelle gestorben ist, dann gelte ich als gestorben. Da war mal ein Soldat, der sollte in den Krieg ziehen und bekam dann eine Sondererlaubnis. Er musste nicht in den Krieg ziehen, weil er eine Landwirtschaft zu bewirten hatte und so weiter. Aber er musste einen Ersatzmann, der in den Krieg schicken, der an seiner Stelle und unter, sozusagen unter seinem Namen seinen Platz ausfüllt an der Front. Das hat er getan. Er hat einen jemand anderen, einen Knecht geschickt an seiner Stelle und der Knecht ist gestorben. Und da kamen sie und haben gesagt, er muss jetzt in den Krieg ziehen. Sagt er, ich bin gestorben. Warum? Weil der Ersatzmann, der ist gestorben. Verstehen wir das? Christus ist gestorben. Also bin ich tot. Denn er ist der Ersatzmann. Er ist an meiner Stelle gestorben. Jetzt gelte ich als tot. Und wenn jetzt der Befehl kommt, ich soll sündigen, sage ich, ich bin gestorben. Wie wollt ihr noch in der Sünde leben, die ihr denn in der Sünde gestorben seid? Versteht ihr nicht, sagt Paulus, das ist doch ganz unlogisch, jetzt noch der Sünde zu dienen, wenn ihr gestorben seid. Das ist das eine. Kapitel 3, Vers 3. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen worden, zusammen mit Christus in Gott. Euer eigentliches Leben ist in Gott. Wenn der Christus, unser Leben, geoffenbart werden wird, dann werdet auch ihr zusammen mit ihm geoffenbart werden in Herrlichkeit. Heute sieht man das noch nicht, unser wiedergeborenes Leben. Vielleicht ein bisschen, aber eines Tages wird man es in Herrlichkeit sehen. Heute sieht man vielleicht ein paar Auswirkungen der Wiedergeburt in unserem Leben, aber eines Tages wird man es in Herrlichkeit sehen. Gut, aber was soll ich jetzt praktisch tun, damit ich Sieg habe über Sünde? Weiterlesen, Kapitel 3, Vers 5. Tötet also eure Glieder, die auf der Erde sind. Jetzt muss ich töten. Ich dachte, Christen dürfen nicht töten. Ja, kommt drauf an, was? Es gibt Dinge, die müssen wir töten. Ja? Was sollen wir töten? Weiterlesen. Unzucht, Unreinigkeit, Leidenschaft, böse Lust und die Habsucht. Sie ist Götzendienst. Wegen diesen Dingen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams, unter denen auch ihr einst wandeltet, als ihr in diesen Dingen lebtet. Legt ihr nun auch alles von euch ab, Zorn, Unwille, Bosheit, Lästerung, schändliches Reden aus eurem Munde. Das sind ja genau meine Gewohnheitssünden. Ja, sagt Paulus. Und hier ist der Punkt. Töten. Ich muss mir klar werden, es ist ein Kampf auf Leben und Tod. Denn wenn ich nicht töte, dann wird der Feind mich töten. Das ist so wie bei den Juden im Buch Esther. Kennt ihr die Geschichte? Die Juden hatten einen Tag, den Juden wurde ein Tag bestimmt, im Dezember, glaube ich, war es. Da durften alle Feinde der Juden sich an den Juden rächen. Haman hat dieses Gesetz herausgebracht und jetzt standen die Juden in Todesgefahr. Jeder Feind der Juden hatte die Erlaubnis, an diesem Tag alle Juden zu töten, die ihm nur unterkommen. Was soll jetzt der Jude machen? Nun, zum Glück hat sich Esther eingesetzt und man hat ein zweites Gesetz herausgegeben, denn das Gesetz der Meder und Perser kann nicht geändert werden. Das heißt, das erste Gesetz war fest, dass die Feinde die Juden töten dürfen. Jetzt war ein zweites Gesetz. Das zweite Gesetz hieß, an diesem Tag dürfen sich die Juden an ihren Feinden rächen und jetzt dürfen die Juden ihre Feinde töten, auch an diesem Tag. Das heißt, für einen Juden, entweder ich töte den Feind oder der Feind tötet mich. Diese zwei Möglichkeiten gibt es. Was haben sie gemacht? Sie haben den Feind getötet, aber sie haben nicht die Beute genommen. Sie haben sie nicht die Dinge, das Besitztum des Feindes genommen, steht zweimal dort. Ich habe heute Morgen nachgelesen. Sie haben nur die Feinde getötet. Und genauso ist es im Geistlichen auch. Entweder gehe ich radikal vor und töte die Unzucht, oder die Unzucht wird mich eines Tages umbringen. Wenn ich mit der Unzucht lässig umgehe, dann wird eines Tages die Unzucht mich umbringen. Innerlich, geistlich. Also entweder töten wir oder die Sünde tötet uns. Und Römer 8, Vers 13 zeigt uns, wie das Töten geht. Römer 8, Vers 13 zum Abschluss. Eine Minute. Römer 8, Vers 13.
Dort heißt es, ich lese ab Vers 12, dann sind wir also Brüder nicht Schuldner dem Fleisch, um nach dem Fleische zu leben, denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, seid ihr im Begriffe zu sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Handlungen des Leibes tötet, werdet ihr leben. Wie sollen wir töten? Nicht durch das Schwert, durch den Geist Jesu Christi. Der Herr Jesus Christus wohnt in uns und er ist die Kraft. Er ist die Lösung für meine Gewohnheitssünden. Durch ihn, durch seinen Geist, kann ich radikal vorgehen gegen die Feinde in meinem Leben, die mich umbringen wollen. Und das kostet etwas. Aber der Herr Jesus ist die Kraft. Nicht in uns ist die Kraft. Der Herr Jesus ist die Kraft. Und hier ist die Lösung. Soweit für heute. Amen.